Guten Morgen, Maja.
Guten Morgen, Anne.
Und guten Morgen, Enno.
Guten Morgen.
Wir haben heute Enno da. Enno ist Taz-Redakteur für Wissen und war davor Redakteur im Taz-Klima-Hub. Und wir kennen uns alle aus einem vorherigen Taz-Stiftungsprojekt, auch für Gen Z, auch für junge Leute. Das war ein YouTube-Reportagenformat und es hieß Klarkommen.
Zu Klarkommen, da ist mir letztens was Lustiges passiert. Und zwar, also dass ich aus dem Internet erkannt worden bin, ist mir schon häufiger in meinem Leben passiert. Aber letztens hat mich jemand gefragt, ob ich aus dieser Reportagenserie auf YouTube von der Taz sei. Und das fand ich richtig verrückt, weil ich war da ja auch gar nicht zu sehen, aber anscheinend...
Und wie ist das passiert? Also wie wurdest du erkannt?
Was der Kontext war?
Ja.
Das war so ein Filmabend von einer linken Orga hier in Berlin.
Richtig lustig. Warst du ehrlich? Meintest du ja, das bin ich? Oder?
Weil, ich war irgendwie ein bisschen überfordert, aber ja doch, ich war ehrlich.
Okay. Ja, wir haben heute Enno eingeladen, weil wir über Urlaub sprechen wollten. Das haben wir ja schon ein bisschen angeteasert. Und spezifisch so klimatechnisch, können wir noch Urlaub machen? Darf man noch Urlaub machen? Ich dachte, weil wir uns kennen und weil Enno auch schon mal im Klimahub gearbeitet hat, hat Enno auf jeden Fall mehr Klimawissen als ich persönlich.
Und als ich auch. Aber und weil Enno schon mal Urlaub gemacht hat.
Ja.
Ich würde sagen, ich habe, falls das mich qualifiziert, ich habe Urlaub gemacht.
Ja, deine Qualifikation ist Urlaub machen. Aber bevor wir losgehen, dachten wir, fragen wir dich, Enno, zwei Sachen. Mhm. Willst du die erste Frage stellen?
Als unser Gast bei Katerfrühstück haben wir eine Frage an dich. Und zwar, was ist dein Lieblingsausgehgetränk?
Ja, das ist eine interessante Frage und ich kann die gar nicht genau beantworten, weil ich bin voll der Bauchgefühltrinker. Also wenn ich abends weggehe, dann entscheidet das Bauchgefühl, ob ich Bier trinke, ob ich Weinschorle trinke, ob ich Wasser trinke oder was auch immer. Und davon ist auch abhängig, was ich dann am nächsten Tag frühstücke.
Das ist voll die komplizierte Frage. Antwort.
Weil, wenn sich immer alles am Abend entscheidet, also ich hätte gerne einen Go-To-Drink. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was euer Go-To-Drink ist.
Ich habe tatsächlich sehr lange gar keinen Alkohol mehr getrunken und ich fange jetzt erst wieder an, Alkohol zu trinken. Bevor ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, habe ich richtig gerne zwei Drinks getrunken. Und zwar einmal ein Mojito und ein Pornstar-Martini. Und wenn es so nicht so fancy war, weil man einfach in eine Kneipe geht oder so, dann habe ich sehr gerne einen Grauburgunder getrunken. Ja, das waren so meine drei Dinge. Und jetzt muss ich mal gucken, ob die mir immer noch Spaß machen. So nach dem Entzug sozusagen.
Mein aktueller Go-To ist Apfelschorle, weil ich gerade auch Alkoholpause mache. Und davor waren meine Lieblings so Bier habe ich nie so richtig gemocht, aber mehr so eine Cocktailrichtung. Alles, was durchsichtig mit grünen Details ist. So,
Bread.
Ja, so ungefähr. so Mojito, Skinny Bitch, Moskau Mule, so eine Sachen.
Ich trinke ja auch, das ist so mal eine kleine Ausnahme tatsächlich, auch in der Zeit, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, habe ich dann im Urlaub tatsächlich manchmal Alkohol getrunken, weil ich nämlich gut auskatern kann. Ich habe immer jetzt, wenn ich Alkohol getrunken habe, halt krassesten Hangover, selbst wenn es nur so ein Bier war oder so. Und im Urlaub kann ich dann halt einfach sagen, du, heute mache ich wirklich just me irgendwie. Und deswegen, Stichwort Urlaub, habt ihr dieses Jahr schon Urlaub gemacht?
Nein.
Ich nicht.
Du, Enno?
Ich habe schon Urlaub gemacht. Ja, und zwar vor kurzem. Ich war in Griechenland.
Das wussten wir ja noch gar nicht. Ja.
Ich war in Anfang Juli für zwei Wochen in Griechenland. Und es war ein Urlaub, also erst war ich auf Reportagereise für die Taz tatsächlich, für fünf Tage in den Bergen oben in den Pindus Mountains und habe auch hab mir den Fluss angeschaut und eben war mit WissenschaftlerInnen fünf Tage am Fluss und die haben ganz viel geforscht, ganz viel Artenvielfalt, Arten festgestellt, was lebt dort, wie lebt es dort, wie viel und so weiter. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon in Griechenland bin und ich bin auch hingeflogen, großes Thema, Fliegen.
Ja.
Genau, dachte ich mir, dann bleibe ich noch länger. Und dann habe ich so einen richtig schönen Strandurlaub gemacht.
Geil.
Also absolut gar nichts. Morgens an den Strand, mittags, wenn es zu heiß wird, in die Wohnung, AC an und abends wieder an den Strand. Und mehr ist nicht passiert.
Shame. Shame on you.
Nee, genauso wird mein Griechenland-Urlaub in einem Monat auch aussehen.
Ach krass, du gehst in einem Monat nach Griechenland?
Ja.
Ja, okay. Ich dachte irgendwie, du bist in Brandenburg oder so.
Nee, tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Ich dachte, du bist in Brandenburg.
Ja, also auch. Also ich war jetzt auch im Mai oder im Juni, ich weiß nicht mehr genau, war ich eine Woche in Bukarest, ich meine Family besuchen und dann bin ich auch geflogen.
Ist Familie besuchen für euch Urlaub?
Also, wenn ich nach Bukarest gehe, schon, weil es nicht mehr so viel Familie da, die ich so richtig besuchen kann. Ich wohne dann halt bei meiner Omi so und das chillt schon sehr, weil sie ist so in dem Modus, sie bekocht uns 24/7 und ich finde, das nimmt sehr viel vom Urlaub raus, wenn man sich nicht um so Essen Sorgen machen muss.
Ja, sehr.
Und sie ist aber auch so, also vor allem, wenn ich mit meinem Partner in Urlaub fahre, der spricht ja kein Rumänisch so und dann gibt es auch nicht so viel Raum für Interaktion, sodass sie halt so ist, ey, macht euren Tag und wir quatschen abends irgendwie mal eine Viertelstunde oder so. Also schon, ich würde sagen, es zählt als Urlaub für mich. Ja.
Das ist cool.
Ja.
Wir haben 3 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren in der Familie und das ist kein Urlaub.
Nee, das ist für niemanden Urlaub.
Nee. Na, für die Eltern ist es Urlaub, wenn ich abends 2 Stunden mit den Kindern spiele.
Oh ja.
Das ist dann ein 2-stündiger Urlaub.
Nach Brandenburg fahre ich jetzt auch irgendwie bald. Da sind mein Partner, die Eltern haben da so ein Bungalow-artig. So ein bisschen wie wenn man, in Berlin kann man ja auch so Kleingartenkolonie-mäßig irgendwie was haben. Und die haben da auch so das eine ist wirklich nur so ein Bungalow-Teil, wo es eine Draußenküche gibt und ein winziges Bad und irgendwie so ein großer Raum, wo so Schlafzimmer, Wohnzimmer halb abgetrennt ist. Und die haben sich jetzt das Nachbargrundstück noch geholt und das da so ein bisschen noch, da kann man auch so noch irgendwie richtig wohnen. Da hat, glaube ich, vorher auch so ein Ehepaar wirklich drin gewohnt, also nicht nur so halbzeitmäßig. Und da fahre ich jetzt hin. Und normalerweise fahre ich da manchmal mit Zug hin, aber diesmal fahre ich mit Auto hin, weil ich nehme meinen Hund mit. Und die kann nicht Zug fahren.
Fair.
Ja.
Was fällt mir gerade was ein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon machen darf, aber ich habe ein Quiz vorbereitet.
Ey, ja, mach
schon. Super, let's go.
Passt hier nämlich gerade zu dem, was du gesagt hast über die Reiseverkehrsmittel.
Mhm.
Und zwar ist ein Quiz für euch beide direkt. Welches ist das meistgenutzte Verkehrsmittel, um in Urlaub zu fahren bei den Deutschen?
Das Auto.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, darum bin ich überhaupt gerade erst drauf gekommen. Ja.
Die Deutschen lieben ihre Autos.
Also ja, das. Das ist so krass. Ich habe da auch gestern mit einer Kollegin drüber gesprochen, die jetzt mit dem Zug und so weiter in den Urlaub fährt. Die lebt in Brandenburg, hat aber kein Auto und 3 Kinder. Und die quasi organisieren ihr ganzes Leben ohne Auto, was echt nicht so leicht ist. Wenn man bis vor einem halben Jahr noch, glaube ich, irgendwie 20 Fahrradminuten bis zur nächsten Busstation oder so gelebt hat. Und die meinte auch, dass halt die Reiseinfrastruktur, die wir haben, also die Busse und Bahnen und so in Europa oft überhaupt nicht fürs Reisen ausgelegt sind, sondern für den Geschäft, für den Transport, dass du da irgendwie eine Geschäftsreise machst oder eben schnell die Familie besuchst, aber wirklich reisen, also es kommen ja keine Leute in die Züge, bieten Essen und Trinken an, die Schlafwagen sind nicht so schön, ich habe hier noch nie schöne Sleeper-Buses oder so gesehen, wie ich sie von anderswo kenne und dachte ich auch, ja, das stimmt total, also unsere Reiseinfrastruktur ist einfach, also oder die Infrastruktur, öffentlicher Fernverkehr ist einfach nicht fürs Reisen ausgelegt. Und irgendwie versteht man dann auch, warum viele Leute aufs Auto greifen. Anderswo war das echt deutlich entspannter.
Ja, total. Ist viel, so offensichtlich viel privater auch. Ich habe das Gefühl, wenn man viele Stunden fahren müsste und dann die ganze Zeit in so einem großen Raum einfach mit ganz vielen Fremden zusammensitzt, du kannst dich nicht hinlegen, du kannst nicht dein Essen auspacken oder so. Und sobald du mehr als 10 Stunden fährst, ist es schon irgendwie zu viel.
Ich finde es auch eine andere Kultur. Also ich bin halt jetzt zum ersten Mal, letztes Jahr, als ich nach Rumänien gefahren bin mit Freunden, mit Zug halt hingefahren. Von Seiten von so der Deutschen, alles was von der Deutschen Bahn lief, war absolute Katastrophe. Sobald wir in Wien waren, Wien bis Bukarest, also wir sind über Budapest gefahren, komplett andere Welt. Irgendwie viel so, ich glaube, die Leute waren so viel mehr darauf eingestellt, dass man wirklich reisen geht und das ist so. Die waren auch irgendwie netter. Ich weiß, das ist so ein komisches Stereotyp, dass die Deutschen böse sind. Ich meine das gar nicht so, sondern irgendwie einfach, ich glaube, die hatten vielleicht weniger Stress oder so, weil diese Zugverbindungen viel so besser laufen.
Ja.
Und dann waren die nicht so krass abgefuckt von einem. Und so unser Zug aus Budapest nach Bukarest, weil wir nämlich unseren eigentlichen Zug verpasst hatten wegen der Deutschen Bahn, mussten wir auf so einen Regiozug umweichen. Und der war übel langsam. Aber die Leute waren echt so, da war so eine Solidarität, also so richtig, irgendwie jeder war für die anderen da. Niemand hatte, wir sind auch stecken geblieben so. Und dann gab es nicht genug Wasser. Und dann haben die Leute angefangen, ihr Wasser untereinander aufzuteilen und so. Ich dachte mir so, in Deutschland wäre das nie passiert irgendwie.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil es erinnert mich auch an Gespräche, was ich gestern Abend mit meiner Mutter hatte. Ja. Die ist wiedergekommen jetzt vor einigen wenigen Tagen. Die ist in Rente und fährt jedes Jahr mit ihrem Freund so 4-5 Monate durch Europa. Geil. Mit dem Van. Also dieses Jahr waren sie jetzt irgendwie 2 Monate in Polen. Im Herbst waren sie jetzt irgendwie 2 Monate auf den Balkan. Letztes Jahr Niederlande und Frankreich, davor England. Sie fahren wirklich, gucken sich alles an.
That's the life einfach.
Ja. Und dann dachte ich mir auch so, wenn ich in Rente gehe, Van und dann irgendwie einfach gefühlt das halbe Jahr nur noch durch Europa fahren, geht wirklich schlimmer.
Ja.
Und das heißt, die kennt einfach dieses ganze Campingplatz-Game absolut auswendig mittlerweile und erzählt immer die lustigsten Geschichten. Und sie meinte auch, dass in Deutschland, also es spiegelt total das, was du sagst, ne? Die Dauercamper, die es überall gibt, ziehen in Deutschland ihre Hecke hoch jedes Jahr.
Das finde ich so krass.
Dann bauen die teilweise ein Gartentor ein und ein Seil, als würde dann irgendwie jemand da reinlaufen wollen oder so. Also es fehlt echt eigentlich nur noch so ein Schild, wo Privatgelände draufsteht oder so, wo das
Hunde,
der öffentliche...
Hier kein Hundeklo.
Genau, wo es irgendwie der öffentliche Campingplatz ist.
Das Videoüberwachung.
Ja, genau, machen sie noch ihre eigene Kamera auf und stellen sich an die Tür.
Aber warum ist das so?
Und das ist anscheinend wirklich echt deutschlandspezifisch, meinte sie. Also sie hat das in Polen nicht erlebt, in Niederlande weniger erlebt und das fand ich auch krass.
Ja, ich war früher mit meiner Familie immer in Norwegen so wildcampen und manchmal, wenn es so schwere Gewitterwarnungen gab oder so, sind wir aus Sicherheitsgründen dann auf den Campingplatz gegangen, damit, falls irgendwas ist, dass wir dann nicht irgendwo auf so einem 100.000 Meter hohen Berg alleine sind. Und dann habe ich es auch immer wieder beobachtet, dass es so manche solche deutschen Dauercamper gab, die auch da in Norwegen irgendwie ihr Gebiet expandiert haben und da auch teilweise mit so HSV-Fahne in deren Garten oder so. Und die hatten dann auch immer so einen Zaun und so richtig so Holzwände vor ihrem Gelände und alles. Und alle anderen haben halt so da.
Halt gecampt, normal.
Ja,
so.
Also irgendwie die anderen konnten chillen, aber irgendwie die Deutschen haben das so richtig ernst genommen.
Ja, das ist irgendwie so ein Territorialverhalten.
Ja, das ist ganz schlimm. Das ist eine Kolonialmacht, du. Das ist noch im Blut irgendwie.
Ja. Ich habe tatsächlich was dazu gelesen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Text hieß. Aber da ging es so um die kolonialen Züge, die vor allem europäischer Tourismus bis heute hat. Und
die Hecke.
Ja, das im Prinzip, also das ist so eine Erweiterung des eigenen Staatsgebiets schon fast wird, dass wenn irgendwie die Deutschen da so übernehmen, dass es einfach...
Ballermann zum Beispiel.
Ja, genau, also dass so deren Kultur da so präsent wird, dass es dass die andere Kultur keinen Raum mehr findet. Man merkt das ja auch schon, dass in Gebieten, die so sehr touristisch sind, dass das Essen da total angepasst ist an zum Beispiel den deutschen Geschmack oder so. Und so geht ja irgendwie so die lokale Kultur total verloren.
Voll.
Also, und das ist etwas, was quasi besonders bei Ländern mit die kolonialisiert haben, irgendwie sichtbar ist.
Ja.
Ja?
Ich finde es so krass, irgendwie darüber nachzudenken, bei dem EM-Spiel, wo Spanien gegen Deutschland gespielt hatte, so richtig viele Memes gesehen, so der Gewinner kriegt Mallorca irgendwie. Mhm. Und es ist so alles lustig und so, aber ist schon irgendwie, also so ein krasser Kern irgendwie, weil ich glaube, das letzte Mal waren wir auf Mallorca, da war ich so 3 oder 4 oder so. Und seitdem habe ich keine Ahnung, wie das ist. Ich kriege nur so gefühlt einmal im Jahr irgendeine Berliner Fensternachricht von Deutsche besaufen sich in Ballermann und müssen irgendwie mit Krankenwagen abgeholt oder irgendwas. Mhm. Und es sind immer so halt die deutschen Touris, die den Ballermann unsicher machen. Und irgendwie finde ich das so, was ist das eigentlich für eine Frechheit irgendwie?
Ja.
Also so, I'm sorry, irgendwie ist das so,
ich glaube,
benehmt euch.
Ich glaube, die wollen auch irgendwie auf Mallorca so alle 2 Jahre oder so, sagen die, dass sie irgendwie das öffentliche Trinken verbieten wollen, um irgendwie da diesen Sauftourismus einzuschränken. Aber es hat ja so ein Ausmaß angenommen, dass die richtig abhängig davon sind. Und dann merken die mal, okay, das funktioniert gar nicht ohne. Und dann muss es irgendwie doch sein. Und das nervt mich auch immer so, wenn Leute sagen, dass irgendwie die lokalen Städte und so von dem Tourismus profitieren, weil die profitieren ja nicht, die sind abhängig davon dann irgendwann. Und wenn die ganze Infrastruktur darauf ausgelegt ist, dass TouristInnen da sind, dann gibt es halt Jobs in Restaurants und Hotels und das war es dann aber auch. Ja. Und eine Stadt braucht ja mehr als Restaurants und Hotels. So.
Das ist doch in Barcelona jetzt auch so, dass es so diese Proteste gibt gegen Overtourism irgendwie. Und ich habe jetzt tatsächlich nicht so viel Ahnung darüber. Ich habe nur die Bilder gesehen und war so, habe ich total gefühlt. Weil irgendwie in Berlin, ich will mich gar nicht beschweren und irgendwie so klingen wie so eine alte deutsche Omi, die so ist, alle sprechen hier Englisch, aber es ist halt wirklich so, es ist eigentlich nur Touri-Life.
Oder dazu habe ich auch eine Quizfrage aus meinem Quiz. Ich streue das jetzt ab jetzt einfach immer spontan ein.
Ja, sehr gut, wir haben es ein bisschen gebrochen.
Nee, das ist eigentlich ganz gut so. In welche deutsche Stadt kommen die meisten Touristinnen?
Berlin.
Ja, oder?
Falsch.
Darf ich einen zweiten Versuch starten? München.
Nee.
Hamburg.
Ja, und ich kann in dieser Folge wieder erwähnen, dass ich ja aus Hamburg komme.
Aber warum kommen die nach Hamburg?
Das habe ich nicht weiter nachgelesen.
Ja, warum eigentlich? Du warst so, das nehme
keine
ich als
Ahnung.
Antwort.
Ja, das, ich habe mich voll gefreut, als ich das gesehen habe.
Vielleicht denken die Amis so, oh ja, Hamburger, sind so, da will ich hin.
Ich glaube einfach, weil...
The origin of Hamburger must be there.
Ich dachte so, vielleicht wegen dem Hafen oder so, vielleicht hat irgendwas damit zu tun.
Der Hamburger Hafen... Ich dachte bei München irgendwie an Neuschwanstein oder Bier, bei Berlin Brezel. An irgendwie Geschichte, aber bei Hamburg.
Keine Ahnung.
Der Hafen?
Vielleicht so die Elbphilharmonie oder so. Ich weiß nicht,
das ist ja auch recht neu.
Ich wollte nochmal was zu Mallorca auch sagen. Ja. Tatsächlich, es passt ja eigentlich auch irgendwie zu Hamburg jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, weil es ist ja die Infrastruktur, die dafür sorgt, dass Mallorca überlaufen. Also es ist ja nicht so, dass Mallorca ist ja nicht die objektiv schönste Insel der Welt und alle Deutschen wollen objektiv an den schönsten Ort der Welt oder so, sondern irgendwie hat Mallorca eine Art, eine Anbindung nach Deutschland, die extrem irgendwie hochfrequentiert und extrem günstig ist.
Meinst
mit dem Flugzeug.
Mit Flüge,
vor allem halt, ne?
Also
wenn ich an irgendwie Flugzeuge und Flugzeugreisen für sehr wenig Geld denke, dann ist ja irgendwie Mallorca immer ganz weit oben, so aus allen möglichen Städten in Deutschland. Und da ist ja eher so die Frage, hat die Infrastruktur das gemacht oder kam die Infrastruktur nach? Aber ich glaube halt, dass die Infrastruktur den Massentourismus irgendwie erst hergeholt hat und so, ne? Also, dass schon vieles davon auch vielleicht gar nicht so krass vorhersehbar ist, sondern einfach entlang der existierenden Routen sich so aufbaut irgendwie. Und
ich
vielleicht
glaub auch.
So in dieser Hinsicht ja das Beste von Ort wäre, wenn ein Ort keinen Massentourismus möchte, ihn irgendwie nicht, nicht auf die gleiche Art anzubinden. Ne?
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist ja dann trotzdem Tourismus nicht nur schlecht, sondern für viele Menschen wirklich auch Lebensgrundlage und unabhängig von so künstlichen Inseln oder künstlichen Orten wie dem Ballermann oder so, ist das ja irgendwie schon auch eine Möglichkeit.
Ja, ich finde halt so, es hat aber auch was, wenn man so das so weiterspinnt, halt irgendwie so was super Klassistisches, dass man irgendwie so ist, oh, der Ballermann wird überrannt oder es gibt überhaupt einen Ballermann irgendwie, weil halt, wie du meintest, so zum Beispiel die günstigsten Flüge sind halt Mallorca. Also wenn man irgendwie sagt, Reisen ist irgendwas, was jetzt zum Beispiel allen Deutschen zusteht. Ich würde jetzt nicht das Wort Grundrecht oder sowas zu benutzen, aber irgendwie zu sagen, wir wollen euch eine Freizeit ermöglichen. Wir wollen euch ermöglichen, die Welt zu sehen. Dass dann aber so Overtourism halt entsteht, weil das so nur einer bestimmten Klasse zusteht. Also Leute, die sich halt die Flüge nach Mallorca leisten können und nichts anderes. Und da dann das Problem sehen und sagen, jetzt habt ihr es kaputt gemacht irgendwie. Also ich gehe mit, es ist irgendwie kaputt und es funktioniert so nicht. Aber es ist halt auch irgendwie blöd, so das auf eine Klasse zu schieben.
Dazu habe ich eine Quizfrage.
Yay!
Und zwar, in welches Land machen die Deutschen am meisten Urlaub?
Ah, das weiß ich. Sag das zuerst.
Nee, ich hätte jetzt Italien gesagt.
Okay. Spanien.
Beides falsch. Deutschland.
Nee.
Echt jetzt?
Ach, natürlich.
Aber zweiter Platz ist Spanien.
Okay. Das habe ich letztens gelesen im Berliner Fenster, glaube ich.
Ja, genau. Und in Berlin ist jetzt der zweite Platz auch Spanien, aber der dritte Platz Türkei. Ja.
Well, makes sense, keine irgendwie.
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Aber das wollte ich dazu sagen, nämlich mit dem Klassismusvorwurf, weil ich glaube, also die meisten Menschen aus Deutschland machen in Deutschland Urlaub und das ist ja immer noch viel günstiger, als nach Mallorca zu fliegen.
Ja.
Und ich finde auch, dass irgendwie wegfliegen und auch nach Mallorca fliegen ist jetzt nicht so ein Grundrecht irgendwie.
Nee, gar nicht.
Darum finde ich es jetzt eigentlich nicht so klassistisch, wenn man das irgendwie zerstörerische Verhalten kritisiert.
Ich glaube auch nicht, dass nur Menschen mit wenig Geld nach Mallorca fliegen, ehrlich gesagt.
Ja, das sowieso nicht.
Ich glaube, dass auch viele Menschen, die sich auch andere Flüge leisten könnten, trotzdem nach Mallorca fliegen, weil sie das schön finden oder weil sie Lust auf die Erfahrung Ballermann haben, unabhängig davon. Ich meine, das Leben dort ist dann ja auch teuer. Also selbst wenn der Flug billig ist, ich glaube, wenn man da irgendwie eine Woche lang, ich war noch nie auf dem Ballermann, aber ich glaube, wenn du da eine Woche lang Party machst, so, es kostet, die Clubs kosten auch irgendwie wahrscheinlich Geld. Klar, aber, und oder so, die Drinks kosten Geld und so.
Du kannst aber auch einfach so, es gibt auch diese, ich habe vergessen, wie das heißt, so Pauschalreisen, glaube ich, wo du dann so Flug und All-You-Can-Eat-mäßig in irgendeine Vier-Sterne-Hotel reingeschoben wirst. Und es ist, glaube ich, relativ erschwinglich so. Wart ihr schon mal in so einem Hotel, wo ihr so drei Mahlzeiten am Tag hattet?
Tatsächlich einmal, aber unfreiwillig.
Du warst wahrscheinlich ein Kind.
Ja, das auch. Aber nee, alle Beteiligten, meine ganze Familie war da unfreiwillig. Wir waren bei meinen Großeltern in der Türkei. Ich glaube, wir sind von Ankara zurückgeflogen. Mhm. Und unser Flug, ich glaube, es gab so einen Schneesturm oder so, das war vor 10 Jahren oder so, ich weiß nicht mehr, wurde gecancelt und alle Flüge für die komplette Nacht wurden gecancelt und dann wurden halt, erstmal, das war richtig apokalyptisch irgendwie, wir lagen da mit zu Hunderten in diesem riesigen Flughafen in so einer Halle mit so ganz vielen fremden Menschen, das hat sich so angefühlt wie wirklich so eine Apokalypse und wir lagen da, wir wussten nicht, was passiert, es war mitten in der Nacht, alle Kinder haben geschrien, geschlafen oder geheult. Und mein Bruder und ich haben so Kekse gefressen die ganze Zeit. Naja, und dann sind wir in dieses 4-5-Sterne-Hotel da geschickt worden. Die Airline hat bezahlt, das war schön. Das Hotel war richtig scheiße. Also ja. Ich war ein paar Mal in meinem Leben in Hotels, nicht so oft, aber das war mit Abstand das Schlechteste. Mhm. Das war auch das Einzige, was irgendwelche Sterne hatte. Ich glaube auch, dass diese Sterne irgendwie ein bisschen ausgedacht sind. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob da so ein System hinter ist.
Ich glaube, es gibt ein System, aber ich habe mich schon immer gefragt, wer das wie bewertet und so. Sie haben ja, glaube ich, so Kriterienkataloge und dann ist irgendwie HoteltesterInnen oder so, die dann rumgehen und dann gucken, wie weich das Bett ist und wie gut das Buffet schmeckt und so. Ja, ist irgendwie schon, ich weiß nicht, ob das ein geiler Job ist. Irgendwie schon,
ich
aber irgendwie.
Ich bin ja gar keine Campingmaus zum Beispiel. Also ich bin so richtig, ihr habt jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ihr auch campt und dass eure Familien irgendwie auch so campingplatzmäßig bewandert sind. Wir sind gar nicht so aufgewachsen. Ich habe mich erst letztens mit meinem Vater darüber unterhalten und der war so, ich sehe nicht ein, ich komme aus ärmlichen Verhältnissen, I'm not trying to go back irgendwie so, in meiner Freizeit.
In meiner Freizeit. So. Und campen ist so Poverty Cosplay.
Ja, also ich glaube, man kann sehr luxuriös campen. Ich kriege vor allem so seit the age of social media kriege ich sehr viele Reels von Leuten, die, ich glaube, das gab dann sogar einen Begriff Glamping, wo man dann so wirklich glamorous Camping macht irgendwie und dann eigentlich gar keine Naturverbundenheit mehr hat, weil man eigentlich so alle möglichen Luxus, du hast so ein richtiges Bett, du hast einfach so eine Reiseküche, du hast eine richtige Dusche und gefühlt hast du dir da ein Rohr für deine Toilette gelegt irgendwie.
Ja, du hast ein ganzes Hotel einfach aus Stoff
Basically. Und dann so gefühlt, das könnte ich vielleicht noch mitmachen, weil so, ich finde es irgendwie so, ich habe auch noch nie richtig gecampt, vielleicht gefällt es mir auch eigentlich total, aber einfach das Konzept von auf dem Boden pennen so, also alles, was ich so von Isomattenmäßig mitbekommen habe, größer Dreck irgendwie.
Mitbekommen, so über Gerüchte.
Ja, meine beste Freundin war jetzt erst letztens campen und sie meinte grundsätzlich, geile, richtig schöne Erfahrung, sie hat total richtig viel gesehen und das ist ja auch immer das Ding, man sieht Sachen ganz anders als Leute, die dann halt so in den 4-Sterne-All-You-Can-Eat-Buffets versinken, aber dass sie halt so übelst durch war danach und gefühlt erstmal Urlaub noch machen musste, weil ihr Rücken so durch war und weil die auch so, die Kühlbox war halt an den Automotor angeschlossen, das heißt, wenn der Automotor aus war, dann
hat die hatten eine Kühlbox?
Und die hatten ein Auto?
Ja, die sind mit dem Auto gefahren.
Also Auto hatten wir beim Campen, aber eine Kühlbox hatten wir nicht.
Würdest du mit einem sehr großen Wohnmobil oder Wohnwagen campen gehen? Es gibt ja immer so Raumschiffe, die dann quasi auf dem Campingplatz vorfahren, wo dann alle immer irgendwie entweder voller Neid oder voller Abwertung gucken, wenn irgendwie der ganze Campingplatz auf einmal zugestellt ist. Das, aber die sind ja sehr luxuriös.
So eine Story. Meine Mutter hat vor ein paar Jahren einen Deutschen geheiratet und er ist so ein Bilderbuchdeutscher.
Und der hatte ein Raumschiff.
Und er wollte unbedingt ein Raumschiff. Er war so, wir sind jetzt eine Familie, wir machen zusammen Urlaub. Er und ich haben uns aber nicht verstanden, das heißt, ich bin nicht mitgekommen. Aber dann hat er so ein Raumschiff gemietet und es war straight up, der war länger als unser Garten, glaube ich. Also ich... Riesenteil einfach.
Ja, die sind crazy, die Dinger.
Und dann sind meine Geschwister mitgekommen und die meinten, es war schon ganz nice irgendwie, weil du hast halt wie so eine Mini-Wohnung mit. aber dass es sich auch nicht angefühlt hat wie Campen und dass sie dann letztendlich auch einfach so von Ort zu Ort mit einem normalen Auto hätten fahren können und sich dann irgendein Zimmer einbuchen können. Und das wäre irgendwie so same, same und vielleicht auch gibt es dann mehr Space. Ich denke auch so, wenn man mit Familien mit rumfährt und dann seid ihr die ganze Zeit in so einem Zelt oder so, streitet ihr euch nicht?
Ja, doch. Doch, die ganze Zeit.
Ja, ist es Urlaub?
Man ist ja auch nicht die ganze Zeit im Zelt.
Nee, wir sind eigentlich die meiste Zeit wandern gegangen. Das war eigentlich wirklich sehr, sehr nice. Aber zu diesen Raumschiffen ist mir gerade noch eingefallen, dass meine Mutter hatte eine große Abneigung, hat sie, glaube ich, bis heute gegen diese Raumschiffe. Und irgendwie hat sie meinen Bruder und mich so trainiert, als wir kleine Kinder waren, dass wenn wir irgendwie mit dem Auto durch Norwegen gefahren sind, wir waren ja die coolen CamperInnen, wir hatten ein Zelt, dann haben wir immer diese Raumschiffe so richtig böse angeguckt auf der Straße. Und wir hatten auch irgendeinen Spitznamen für den, weiß ich gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall haben wir uns überlegen gefühlt und naturverbundener.
Ich meine, ich weiß auch nicht, ob es denen so Spaß gemacht hat, weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass die sich das Raumschiff geholt haben und so waren, das wird jetzt unser Ding, das machen wir jetzt jedes Jahr. Und die haben das seitdem halt nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es sich nicht lohnt, das zu zweit zu machen, weil meine Geschwister machen halt keinen Urlaub mehr mit denen. Oder ob die halt so letztendlich wirklich so waren, das war jetzt nicht so geil irgendwie, keine Ahnung. Zwei Punkte. Ich war immer in so Hotels oder Ferienwohnungen und wir haben, also ganz oft waren wir in Ferienwohnungen und dann konnte man ja auch sehr selbstständig irgendwie Sachen machen. Und wir sind sehr oft mit dem Auto irgendwo hingefahren. Wir sind auch geflogen, aber in dem Sinne, meine Eltern fahren beide sehr gern Auto und sind dann halt mit uns im Auto gefahren irgendwie. Und das sind auch so richtig schöne Erinnerungen und irgendwie dachte ich so, wenn ich Zug fahre, ist das sehr ähnlich. Und das war es auch tatsächlich, weil ich ja als Kind nicht selber Auto fahren musste. Und beim Zug muss ich ja auch nicht selber fahren. Und das war dann so der ähnliche Vibe von, ich kann irgendwie chillen und die Landschaft zieht so an mir vorbei. Und man kann irgendwie Karten spielen, einem wird so ein bisschen schlecht. Das gehört irgendwie alles so dazu. Und ich dachte, jetzt bin ich ja, als ich nach Rumänien gefahren bin mit dem Zug, dass man das richtig regelmäßig machen kann. Aber da ist so jetzt meine Frage, wie oft fahrt ihr tatsächlich mit Zug irgendwo hin und ist es nicht unglaublich viel teurer? Also weil ich musste echt so, I had to break the piggy bank, so damit meine Freunde glücklich werden, weil die wollten unbedingt mit Zug nach Rumänien. Und ich war so, für 20 Euro bin ich hin und zurück, aber sure, lass uns 300 Euro ausgeben.
300?
Ja, für so fucking Interrail oder was das war, weil du ja auch so diese Schlafwaggon-Sachen und so alles extra buchen musst. Und innerhalb von Rumäniens war es so günstig. Das ist halt das Ding, ne? Wir sind von Bukarest in die Berge und dann zurück nach Bukarest und dann von Bukarest an den Strand und wieder zurück nach Bukarest. Und es hat so 30 Euro vielleicht gekostet, alles zusammen. Aber so allein so aus Berlin nach Bukarest.
Ja, von Berlin nach Hamburg kostet ja schon 15 Euro.
Ja, deswegen so, ihr geht campen, deswegen verbinde ich mit euch auch so Zugfahrten.
Also ich liebe tatsächlich auch.
Nee, sag du.
Ich liebe tatsächlich Zugfahren über alles. Also das ist so, das ist der Zustand, wo ich am glücklichsten bin im Leben. Mhm. Das ist gar kein Spaß. Also es ist einfach 4 Stunden, ich bin auf so in meinem Sitz eingesperrt. Also wenn es über 4 Stunden hinausgeht, dann wird es schon irgendwann mal nervig. Aber wenn ich nicht umsteigen muss, ich bin 4 Stunden eingesperrt. Ich kann lesen, ich kann Musik hören, ich kann Handyspiele spielen, ohne dass mich jemand verurteilt, weil ich bin gerade im Zug, was soll ich machen? Und es macht einfach Spaß. Nee, ich fahre super, super gerne Zug. Ich fahre so mindestens einmal im Monat, glaube ich, ICE.
Aber kannst du dir das leisten? Okay, du
und
machst
früh
so
buchen.
Okay, ja.
Und ich habe Bahncard 50.
Aber das zahlt man ja auch. Das kriegst
60
ja
Euro
nicht.
Im Jahr kostet.
Das ist jetzt teurer geworden.
Wirklich?
Ja, ich glaube, es ist jetzt 80 Euro im Jahr.
Oh, dann wird die abbestellt.
Ja.
Und lehnst du dann immer deinen Kopf ans Fenster und schaust verträumt raus, wie das so aussieht.
Und schreibst
du Tagebuch. Das Gefühl, es ist immer so ein Reiseklischee und es ist immer ganz lustig, weil ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist irgendwie voll das Klischee trotzdem. Aber ich kenne es.
Das mache ich. Ich bin dann immer so, ich höre dann irgend so ein Lied und dann bin so, wow, meine Jugend zieht an mir vorbei, wie der Zug gerade an diesen
230 km/h.
Genau das.
Und jetzt kann ich innehalten, danke Zug, danke Deutsche Bahn.
Das.
Ich meine, man kann es ja auch mal loben.
Ja, aber das ist mein nächster Punkt.
Danke für diese ganzen emotionalen, tollen Meme-Moments.
Ich habe eigentlich nur schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bahn.
Das ist mein unpopular Take. Ich liebe die Deutsche Bahn und ich finde die Deutsche Bahn die ganze Zeit haten, finde ich irgendwie kindisch.
Aber mir ist noch nie was Gutes mit der Deutschen Bahn passiert. Ich kann nicht anders als haten, weil immer ist irgendwas.
Was ist das?
So eine 10-Minuten Verspätung juckt mich irgendwie gar nicht.
Okay, ich bin viel in Rumänien aufgewachsen. Mhm. Rumänien wird immer so dargestellt als so, oh, Osteuropa, die können gar nichts. Noch nie. In meinem Leben noch nie gab es eine Zugverspätung. Noch nie. Da kommt ein Zug alle 2 Minuten und der kommt und der fährt ab. Und es gibt immer Sitzplätze und es gibt fucking eine Klimaanlage. Ja? Und das ist so, das ist der Osten. Das kannst du mir nicht erzählen. Hier wird immer gesagt, ja, Deutschland, hier wollen alle her, weil das so toll ist. Nein, die Deutsche Bahn, da ist Luft nach oben. Sorry.
Das ist jetzt während der EM ist ganz viel passiert.
Ja, da gab es doch so dieses eine Team.
Also es gab ein Team, aber eben auch ganz viele internationale Medien und Journalistinnen, ja, die das nie geschafft haben, pünktlich zu einem Spiel zu kommen oder hin und her zu kommen, weil die Infrastruktur nicht funktioniert. Aber ich glaube, was wir meinen, ist, dass dieses Deutsche Bahn-Abhaten so normal ist und irgendwie auch so berechtigt, dass es manchmal schön ist, sich zumindest so selbst zu vergewissern. Es ist nicht alles schlecht. Es gibt mir meine Me-Moments. Ich kann nachdenken. Das. Wenn der Zug fährt, dann irgendwie.
Wenn er dann mal rumwischen.
Wenn er wirklich fährt und wenn ich wirklich ans Ziel komme, dann habe ich auch eine schöne Fahrt.
Nee, aber also voll, ich sitze dann da drin und bin so, das ist ja schön. Aber alles drumherum, das ist mir zu viel irgendwie.
Ja, ich finde, da gibt es ja nichts drumherum. Du musst 10 Minuten früher da sein. Dazu kommt eh wahrscheinlich eine Viertelstunde zu spät. Das heißt, es ist eh
das
egal.
Das akzeptiere ich nicht.
Nee, mir ist das so egal. ich muss nicht wie am Flughafen da 3 Stunden vorher da sein. Das ist super entspannt. Mein Gepäck habe ich direkt neben mir die ganze Zeit. Das heißt, es kann auch gar nicht verloren gehen. Außer
das war richtig
das
geil.
Das ist mir auch schon mal passiert.
Echt?
Jetzt mal im ICE stehen lassen, mein Koffer. Und ich bin auch umgestiegen danach. Das heißt, der war dann in Leipzig und ich war in Berlin.
Hast du ihn wiederbekommen?
Ja, das wurde per Post geschickt. Das hat nur 15 Euro gekostet.
Das ist lieb.
Das war richtig krass.
Ich will gar nicht sagen, ich finde, okay, Zugfahren finde ich wirklich nice. So wie gesagt, also in Rumänien fahre ich extrem gerne Zug. Ich würde mir nur wünschen, dass es hier auch so ist, weil an irgendwas scheitert es ja. Also es kann ja irgendwie nicht sein, dass das so eine Realität ist irgendwie, dass die Tickets, ich finde die schon sehr teuer.
Ja, auf jeden Fall.
Also die sind extrem teuer und es gibt immer eine Verspätung oder einen Ausfall oder irgendwas klappt nicht. Warum ist das so? Ich will jetzt keine Antworten von euch so, aber so, what do you think irgendwie?
Na, schon zum Teil, weil die Deutsche Bahn ja mittlerweile also es gibt ja nicht mehr nur die Deutsche Bahn, sondern es gibt den Fernverkehr und den Regionalverkehr und das wurde ausgelagert und die kommunizieren nicht mehr miteinander, Kontaktabbruch. Die haben, glaube ich, halt ihre eigenen Zahlen, die sie verfolgen müssen. Also der Fernverkehr möchte auf eine bestimmte Anzahl an Verspätungen kommen, beziehungsweise nicht drüber kommen. Und das heißt, wenn der Fernverkehr auf den Regionalverkehr wartet, dann hat der Fernverkehr schlechte Zahlen, weil der dann auch immer zu spät kommt. Aber die wollen natürlich sagen, hey, wir sind pünktlich und der Regionalverkehr andersherum. Und ich glaube, deswegen ist da irgendwie mittlerweile auch so eine Art von Konkurrenzdruck und so. Und was ich auch immer merke zum Beispiel ist, dass ich ein paar Mal probiert, einen Flixtrain zu fahren. Und der Flixtrain hat, glaube ich, echt die Arschkarte irgendwie im Schienennetz, weil die sind dann, glaube ich, 2 von 3 Mal einfach gar nicht gefahren und wurden aber immer so Stunde um Stunde um Stunde verschoben.
Oh nein.
Weil es wie so irgendwie der oder die Außenseiterin ist, die irgendwie auch gerne dabei wäre und irgendwie ihre Fahrt, ihre Strecke machen würde, aber halt nicht die Priorität, also nicht irgendwie prioritär behandelt wird so. Aber ich fahre auch eigentlich ich fahre an sich auch gerne Zug. Meine Familie kommt ja aus den Niederlanden und das heißt, ich muss auch echt viel Zug fahren irgendwie, weil auf eine andere Art und Weise dahin zu gehen lohnt sich nicht. Also irgendwie hinfliegen möchte ich nicht, dafür ist es mir zu nah.
Ja.
Es dauert 6 Stunden nach Amsterdam von Berlin, das kann man machen.
Ja, absolut. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, der Zug fährt durch und ehrlich gesagt, wenn ich nach Amsterdam zu meinem Bruder fahre, ich fahre 10 Minuten mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof in Berlin, 6 Stunden mit dem Zug nach Amsterdam, dann mit der Fähre zu ihm irgendwie übers Wasser umsonst und bin da. Und das ist einfacher, als nach Neukölln zu fahren. Es dauert länger, aber es ist einfacher, als nach Neukölln zu fahren.
Ich muss halt nur einmal umsteigen.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es halt so Hotspots gibt, die nicht funktionieren, wie NRW zum Beispiel, wo gar nichts mehr läuft. Aber eben auch Bahnstrecken gibt, die gut funktionieren. Und was ich eher nervig finde, ist auch, weil du über Preise gesprochen hast, dass es halt mit der Zeit teurer wird. Es gibt ja viele Bahnsysteme in den Niederlanden zum Beispiel, da gibt es feste Preise für die Tickets und ich kann mir das Ticket am gleichen Tag kaufen und das kostet immer 12,80 von A nach B, ist von einer bestimmten Strecke und das heißt, ich muss nicht mein Leben irgendwie 2-3 Monate im Voraus planen, wenn ich nicht so viel Geld habe und das finde ich irgendwie hat auch was mit Gerechtigkeit und Fairness zu tun, zu sagen, wir setzen bestimmte Preise für bestimmte Strecken und die bleiben auch so und wenn ihr nicht früh bucht, könntet ihr Pech haben, weil der Zug ausgebucht ist, aber nicht, dass der auf einmal 10-mal so teuer ist, weil ihr spontan irgendwo hin müsst.
Ja, voll. Das ist ja auch so, so ein gemeines kapitalistisches Ding, das so, das ist so nach so
der frühe Vogel fängt den Wurm mäßig so
auch zuschlagen. So Nachfrage angeboten
ist machen. Das ist eine sehr unpopular Opinion, ich weiß das. Ich liebe diesen Stress am Flughafen.
Oh, das ist der unpopular.
Feuert mich so unglaublich. Da wird irgendwas in mir wach.
Aber warum?
Ich weiß es nicht, aber ich bin immer so voll mit Energie. Ich fliege jetzt mit meinem Bruder nach Marseille und ich mag so die Vorstellung von, du musst zu einer bestimmten Uhrzeit am Flughafen sein und dann geht's los. Es gibt Mechanismen, die anfangen. Zuerst Kofferabgabe, dann Security, dann Passkontrolle, dann Boarding, dann Sitzen, dann, ich weiß nicht, das ist so.
Was ist eure Lieblingsflughafenstation?
Die schlimmste ist Security-Check.
Wirklich? Das ist die geilste?
Nein. Ich finde es die allerschlimmste.
Ich finde auch, das ist so effizient, das ist so geil.
Ja, das ist so geil, da geht es so um mich. So. Ich stelle mich da hin und alle sind so, ist sie eine Gefahr? Und es ist so, alle machen sich Gedanken über mich und ich finde das toll.
Da habe ich immer Angst, dass plötzlich ich doch irgendwas Tourist dabei habe. Was irgendwie nicht korrekt ist.
Ich hatte mal eine Schere,
das war voll aufregend. Als ich jetzt nach Griechenland geflogen bin, habe ich den falschen Ausgang genommen, weil es war 6 Uhr morgens, viel zu früh für mich. Mhm. Und dann habe ich nach dem Security-Check den falschen Ausgang genommen, dann haben die mich abgeführt und dann musste ich nochmal den Security-Check machen. Das erste Mal im Leben, dass ich 2-mal durch den Security-Check bin.
Dass du da so nichts,
fast den Flug keine nicht Bombe bekommen.
Gelegt oder so.
Ja. Nee, ich finde das übelst stressig. Ich habe immer zu viel Wasser dabei und muss dann immer 5 Sekunden vor dem Security-Check einen Liter Wasser auf Ex trinken, weil ich es nicht wegkippen will. Aber das sind Anfängerfehler.
Deswegen liebe ich nämlich Flughafenatmosphäre, dann, weil wenn du richtig vorbereitet bist, das geht so hart.
Dann gib uns mal deine Tipps.
Das ist jetzt tatsächlich, als ich im Mai geflogen bin, mit so Flüssigkeit und so, ab dem Flughafen in Berlin, das gilt nicht mehr. Du kannst jetzt Flüssigkeiten mitnehmen. Das fand ich richtig wild, weil ich war auch schon mit meinem Partner da und der fliegt ja auch nie eigentlich. Also ich glaube, den zweiten Flug in seinem Leben jemals hat er mit mir gemacht. Und ich war so, du trinkst jetzt auch so. Mhm. Wir fahren die Treppe hoch und dann steht da so, sie dürfen jetzt ihre Flaschen mitnehmen und sie müssen ihre Elektronik nicht mehr rausnehmen. Und das ist irgendwie geil, aber ich mache das, also ich bin schon vorbereitet gewesen und it threw me off my game. So, ich war so, nee, sorry, Flasche wird weggeschmissen.
Ich bin da konservativ.
Ja, mein Laptop dürft ihr euch jetzt trotzdem nochmal extra
angucken. Das habe ich noch nie gemacht, Elektronik raus. Nämlich, ach mir, ihr könnt die Taschen doch eh durchseuchen.
Ich alles, also ich nehme so meinen Gürtel raus und alles Mögliche. Ich bin so richtig so.
Ziehst du deine Schuhe richtig aus?
In Berlin nicht. Mir ist auch in Rumänien musst du es manchmal machen. Und als wir aus Ägypten zurückgeflogen sind, mussten wir uns auch so nach Geschlecht aufteilen. Mhm. Und mein Bruder war, glaube ich, so 12 oder so und dann stand er so alleine bei den Männern und meine Mutter hatte übel Stress, weil so ihr Junge irgendwo anders hingeht. Da war ich auch so ein bisschen so, okay.
Aber eigentlich macht man bei Kindern doch so eine Ausnahme, dass sie zu den Eltern gehen
können. Ja, vielleicht sah er schon alt genug aus. Ich glaube, ab einem bestimmten Alter musst du das alleine machen. Es geht ja um dieses so nach, also dass Frauen von Frauen abgetastet werden und so, genau. Das ist ein sehr problematic take, aber ich liebe es mit meinem deutschen Pass in die Ausweiskontrolle, weil du kommst immer so schnell durch. Die gucken den nicht mal an. So.
Boah, als ich letztens geflogen bin, ich bin aus Deutschland raus nach Frankreich. Ich war in Marseille in der Innenstadt und ich habe kein einziges Mal meinen Perso vorgezeigt.
In Rumänien jetzt so gar krass. Nicht. Nach also, Rumänien und
die haben mich einmal kontrolliert. Ich hatte da auf meinem Flug, wie heißt das, Ticket, Lady Ameiser hinschreiben können. Niemand hätte sehen können, dass das nicht Maya Seidel ist. Das finde ich so krass. Und weil du gerade deutscher Pass gesagt hast, was noch viel geiler ist als ein deutscher Pass, ist, wenn du in Istanbul landest mit einem türkischen Pass. Also ich habe zwar keinen, aber ein Familienmitglied von mir. Mm. Und dann konnten wir die international Dings, Einlasskontrolldings sind immer so mega überlaufen gewesen. Da, also du hast wirklich so 2 Stunden teilweise fast angestanden. Mm. Bei Türkei-Ding sind doppelt so viele Einlässe und da steht niemand an, weil es sind halt doppelt so viele so. Yeah. Die sind immer so direkt so VIP durch, ohne einen türkischen Pass zu haben. Das war übergeil.
Ich habe einmal, da bin ich mit meinem Vater aus Rumänien zurückgekommen es gibt zwei. Also mein Vater ist so auf jeden Fall a person of color. So, der ist sehr, sehr so brown-skinned und manchmal lässt er, also er hat mittlerweile fast weißes Haar und manchmal lässt er sich halt einen dicken Vollbart wachsen. Und einmal, nachdem sein Vater gestorben ist, wir haben halt so einen Ritus, dass wenn eine verwandte Person stirbt, darfst du dich 40 Tage lang nicht rasieren, keine Haarschnitte, gar nichts. Und das heißt, er kam so richtig schütter und es war sein Vater, ihm ging es gar nicht gut so. Und dann sind wir durch die Passkontrolle und bei mir haben die schon rumgemuckt und waren irgendwie so, so, keine Ahnung, es war diese, es gibt jetzt diese automatischen Pass, was seid ihr da schon mal durch, so automatische Passkontrolle? Bei mir war dann so.
Ich hab Angst vor denen irgendwie.
Ja, bei mir war es schon so, wir erkennen das Gesicht nicht. Und dann hat der Typ mich nur so durchgewunken irgendwie. Dann kam mein Vater nach mir und dann haben sie ihn nicht mehr durchgelassen. So. Und so, ich finde das auch immer noch ein Aspekt, weil so internationale Flugreisen, dass du halt krass diskriminiert wirst irgendwie. Voll. Und bei ihm, also er hat auch einen deutschen Pass und der war auch gültig und alles und er sieht ja auch so aus, aber bei ihm haben sie auch richtig aufgemuckt und haben den erstmal so aus 10.000 Winkeln und alles Mögliche. Und das ist jedes Mal, wenn ich mit meinem Vater fliege, einmal war das auch mit meiner Mutter, dass die auch nochmal rausgezogen wird, nochmal befragt wird, warum fliegen sie mit denen. Einmal ist mein Vater mit meinem Bruder geflogen, dann haben sie meine Mutter angerufen und waren so, kennen Sie diesen Mann? Der versucht gerade ihr Kind
Mein Vater wurde auch richtig oft angerufen von der Security, wenn meine Mutter mit meinem Bruder und mir geflogen ist.
Ja.
Warum... Weil meine Mutter hat ja einen türkischen Pass, mein Bruder und ich haben einen deutschen.
Ja.
Warum eine türkische Frau mit seinen Kindern rumfliegt.
Voll, meine Mutter war auch so, das ist der Vater meiner Kinder und das ist mein Ex-Mann. Und hallo irgendwie, also cool, dass ihr so aufpasst, aber unter welchem Vorwand passiert das irgendwie alles? Und so einmal, da war ich auch mit meinem Vater, da gab es keine Passkontrolle, nach Deutschland rein. Und wir standen am Gepäckstreifen, so wo halt das Gepäck rauskommt. Plötzlich gehen alle Türen zu, alles, man hört so richtig klack, klack, klack. Eine einzige Tür geht auf, es kommen so 10 Polizisten, übel heftig bewaffnet, Spürhunde, alles möglich. Die brüllen so, Ausweise, Pass Control.
Oh mein
so
Gott.
Richtig so übel hart.
Intimidating.
Krass, ja, schlimm. Ziemlich autoritär.
Ja, und ich meine, wir hatten so, wie gesagt, deutscher Pass, das war alles cool, aber was ist das bitte für eine psychological turd? Also was soll das eigentlich? Deswegen... Ich liebe Fliegen, weil irgendwie gibt es mir so einen Nervenkitzel. Aber ich habe auch schon fucking rassistische Erfahrungen irgendwie gemacht mit Fliegen, die ich so im Zug und im Bus nicht gemacht habe.
Was ist für euch das wichtigste Reisegadget? Also ihr verreist, egal ob jetzt mit Zug, Bus, Bahn, Flugzeug und eine Sache, die immer dabei sein muss.
Darf es nur eine Sache sein?
Na, die wichtigste. Ihr könnt die viele wichtigste. Sachen dabei haben. Was ist das Wichtigste?
Der deutsche
Für die
Pass.
Reise selbst, ja, nicht für die Ankunft.
Kopfhörer, sage ich. Das ist ein bisschen langweilig. Aber
Ich hätte jetzt auch so elektronisch gedacht. Kopfhörer, Ladekabel, Handy, irgendwie sowas.
Ladekabel.
Aber nur das Ladekabel?
Ja, das Handy, davon gehe ich aus, dass ich es dabei habe. Okay. Ich habe ja auch Kleidung an im Idealfall. Also.
Du fängst nackt im Auto an. Ja. Was nimmst du mit?
Habe ich mein Ticket auch noch dabei? Oder? Ja, mein Ticket war, glaube ich, das Wichtigste.
Ausgedruckt in Klarsichtfolie.
Das.
Ja. Was nimmst du mit?
Nackenkissen.
Oh,
auf jeden Fall, doch.
Mit Nackenkissen finde ich ein bisschen try hard.
Nee, ich brauche das. Das braucht das Nackenkissen. Okay. Ich benutze, am Ende schlafe ich eh irgendwie einfach nur ans Fenster gelehnt, aber einfach für den Wohlfühlfaktor. Das Nackenkissen ist so, jetzt kann ich es mir gut gehen lassen, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt fahre ich irgendwo hin, selbst wenn ich es nur angucke oder im Arm halte. Hauptsache, das Nackenkissen ist dabei.
Ich glaube, da würde mein Partner auch voll mitgehen. Ich habe so, immer wenn wir zu zweit reisen, mein Partner ist sehr lang. Eine sehr lange Person und ich bin dann immer so, ich kusche mich jetzt an dich ran, ich brauche kein Nackenkissen, du bist mein Nackenkissen. Und mein armer Partner ist immer so hart am Struggeln, weil so der Nacken dann immer so ganz komisch hängt irgendwie und er sich ja auch nicht an mir anlehnen kann, weil ich war ja zuerst da, ich habe mich ja an ihn angelehnt, so.
Du warst zuerst da.
Ich setze es dann auch immer so durch, also Nackenkissen voll gut irgendwie.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss für euch und zwar... Was denkt ihr, jetzt müsst ihr eine Zahl schätzen, tut mir leid.
Oh Gott.
Wie viele TouristInnen im Jahr es nach Berlin zieht? Ich habe hier die Zahl von 2023.
32 Millionen.
Das ist sehr schlecht geschätzt. Es sind 1,3 Milliarden letztes Jahr gewesen.
What?
Ja.
Da wäre ich auch nicht raufgekommen. So. Ja, okay. Danke, Enno, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Danke auch von mir.
Und vor allem danke an die Taz Panther Stiftung.
Denn Katerfrühstück
ist ein Podcast.
Willst du das sagen?
Oh ja.
Der Taz Panther Stiftung.
Yay.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.